Hebräer 12, Abvers 18. Wer von euch hat sich schon mal zurückgesehen nach den guten alten Zeiten? So gesagt, oh, ich wünschte, es wären wieder die guten alten Zeiten. Die Israeliten haben das getan. Sie sagt, oh, wir wünschten, wir könnten wieder zurückgehen nach Ägypten zu den Gurken und dem Knoblauch und den Zwiebeln und dem Lauch. Und hier in der Wüste haben wir nur dieses Manna, mit dem Gott uns versorgt. Und manchmal können wir so sein, dass wir uns zurücksehnen nach dem Alten. Waren die Dinge nicht früher besser? Die Leute waren nicht so individualistisch wie heute und die Familien haben zusammengehalten und die Nachbarn waren mehr zusammen und das Fernsehen war nicht so versaut. Man konnte noch mit den Kindern abends Fernsehen gucken und irgendwie war alles sauberer, da waren noch keine Pornohefte offen in der Tankstelle und ganzen Gefahren des Internets und so weiter. War nicht früher alles besser? Problem ist, die Menschen haben ein selektives Gedächtnis. Wir vergessen die schlechten Dinge und sehen uns nach dem, was vielleicht gut war. Israeliten hatten vergessen, was waren sie in Ägypten? Unterdrückte Sklaven. Haben gestöhnt unter ihrer Last. Und wenn wir sagen, oh, die guten alten Zeiten, waren die guten alten Zeiten wirklich so gut? War es denn manchmal viel Stress, wenn drei Generationen unter einem Dach gewohnt haben? Viel Konflikt da auch. Und Gott sei Dank, wir können es uns leisten, dass wir unsere eigenen Häuser haben, unsere eigene Wohnung. Und ja, das Fernsehen war sauberer, aber es war schwarz-weiß und mono. Könnt mal runtergehen in den Keller und versuchen, in schwarz-weiß Playstation zu spielen. Das ist wirklich, aus irgendeinem Grund funktioniert da die Farbe nicht. Dann im Fernseher. Ist wirklich nicht so cool. Und es ist nicht cool, dass wir uns Autos leisten können und damit zur Tankstelle fahren können. Und überlegt euch, wie beschwerlich die Landwirtschaft war, ohne die ganzen Maschinen, die wir heute haben. Und selbst so Segnungen wie Pampers. Unsere Vermieterin hat uns erzählt, dass sie, also steht unten im Keller noch von unserem Haus, so eine alte Schleuder und hatten auch noch so einen alten Ofen, der mit Holz geheizt wurde. Da wurde dann das Wasser gekocht und da wurden die Windeln ausgekocht und dann geschleudert. Oh Mann, was für ein Aufwand. Ich weiß, meine Mama hat noch uns mit Stoffwindeln gewickelt. Wir waren drei Wickelkinder und hat es gewaschen und es ist ein Fulltime-Job. Ich preise den Herrn für Wegwerfwindeln. Unsere Zeit ist nicht so schlecht, wenn wir es uns genau überlegen. Aber besonders in schwierigen Zeiten ist es einfach, wieder in so Nostalgie zurückzufallen. Und das ist mit den Empfängern des Hebräerbriefs hier passiert. Die waren verfolgt um Jesu Willen und hatten so Gedanken, oh, vielleicht gehen wir zurück zum Alten Testament, zum Alten Bund. Der war ja doch nicht so schlecht. War es nicht einfacher, als wir als Juden gelebt haben? Hey, wir konnten mit unseren Familien die jüdischen Feste feiern und alles war so wunderbar. Und jetzt, wie Jesus gesagt hat, ist da Entzweiung selbst in die Familien gekommen. Wie Jesus gesagt hat, Vater wird mit Sohnen zweit sein und Mutter mit Tochter und Schwiegertochter mit Schwiegermutter. Das kommt auch so öfter mal vor, ohne Jesus. Aber seht, was heute passiert, wenn ein Moslem oder von mir aus auch ein Zeuge Jehovas sich zu Jesus bekehrt. Wie sie oft ausgestoßen werden und verfolgt werden, oft von der eigenen Familie, ihr Leben bedroht ist. Und die, die sie lieben, die verfolgen sie, weil ihre Religion es von ihnen erwartet. Und das tut am meisten weh, oder? Und so diese hebräischen Christen haben einiges von denen durchgemacht, wurden ausgestoßen von den Juden, von denen verfolgt, vielleicht auch von den Römern, verfolgt, wissen wir nicht genau, ob das zu dem Zeitpunkt schon war. Wahrscheinlich von ihren eigenen Familien ausgestoßen. Und da war diese Versuchung da, lass uns wieder zurückgehen ins Judentum, zu Mama, zu Papa. Dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, wäre doch alles viel einfacher. Und der Autor holt sie jetzt heute hier zurück in die Realität. Er sagt, im Vergleich zu den Segnungen des neuen Bundes, der Beziehung zu Gott, die wir in Jesus Christus haben können, war der alte Bund auf der Grundlage des Gesetzes nicht wirklich so gut. Das letzte Mal hat er uns ein Negativbeispiel vor Augen gehalten, das Beispiel von Esau. Und er hat uns gesagt, seid nicht wie Esau, der sein Erbe, der seinen Segen eingetauscht hat für kurzweiligen irdischen Vorteil. Er hat eine Linsensuppe dafür bekommen, ein paar Blähungen. Er hat seinen ganzen Segen dafür eingetauscht, sein Erbe. Oder hätte uns gesagt, wendet euch nicht von Jesus ab, um Verfolgung willen oder ein paar Nachteilen willen, die ihr habt, um seines Namens willen. Der Preis ist wirklich zu hoch. Und er zeigt uns heute einen Kontrast zwischen zwei Bergen. Dem Berg Sinai, der für das Gesetz, für das Alte Testament steht, und den Berg Zion, der für den neuen Bund, das himmlische Jerusalem, den Himmel steht. Lasst uns lesen hier im Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührte, sollte es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Versetzt euch da rein. Das war die Situation, als das Alte Testament, als das Gesetz gegeben wurde. Mose war oben auf dem Berg, hat das Gesetz empfangen und da war Blitz und Donner und Finsternis und Feuer vom Himmel und das Volk war voll Furcht. Setzt euch da rein. Im 2. Mose, Kapitel 19, Abvers 15, ich lese euch das mal vor. Sagte Mose zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Könnt ihr euch vorstellen, die waren voll Panik, voll Angst. Wären wir auch, wenn wir das erleben würden. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich an den Fuß des Berges. Also Blitz, Donner, Erdbeben, Finsternis. Und er stellt sich jetzt hier an diesen Berg, der hier erschüttert wird und der raucht und wo Feuer ist und diese Gewalten einfach auf diesen Berg da niederfahren. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Versetzt euch da rein. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Und das haben sie gemacht, die haben Grenzsteine um den Berg gezogen und niemand durfte darüber hinausgehen. Dann geht es weiter, 2. Mose 20, Abvers 18, wer mitlesen will. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Und als das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, denn wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm vor euch vor Augen sei, damit er nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Lesen wir im Vers 20. Sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und selbst wenn ein Tier den Berg berührte, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass selbst Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Vers 29 lesen wir hier unten, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist allmächtig, er ist herrlich, er ist absolut perfekt, er ist absolut rein, er ist absolut heilig und er wird mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Gott liebt Heiligkeit, Gott liebt Reinheit und Gott hasst Sünde. Und als Sünder ohne einen Mittler vor dem heiligen Gott zu stehen, das ist furchterregend. Das ist furchtbar. Und ihr seht hier der Berg Sinai, Gottes heiliges Gesetz, die 10 Gebote und mehr, es bringt vor allem eines, Trennung. Die Unnahbarkeit Gottes, Furcht, Unsicherheit in der Beziehung mit Gott. Die Botschaft hier des Berges Sinai war, ihr Unheiligen haltet euch fern von dem heiligen Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer. Das war dann später auch sichtbar in dem Heiligtum, das sie gebaut haben. Da war ein Zaun drumherum, Trennung. Da war ein Zelt, in das nicht alle rein durften. Nur die Priester. Und dann war wieder eine Trennung in den Zelten. Dicker, fetter Vorhang vor dem Allerheiligsten, das die Gegenwart Gottes repräsentiert hat. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein, ein Mensch, und der kam mit Furcht und Zittern. Und wenn der irgendwas falsch gemacht hat, wurde er erschlagen vor dem Herrn. Später hat sich diese Tradition entwickelt, dass die Juden ein Seil an das Bein des hohen Priesters gebunden hatten und ein Glöckchen an sein Gewand. Sie wussten, wenn es zu Läuten aufhört, wenn sie nichts mehr hören, dann hat er irgendwie gesündigt oder was falsch gemacht und er ist gestorben vor dem Herrn und dann konnten sie ihn an dem Seil rausziehen, weil keiner konnte in die Gegenwart Gottes kommen. Die Heiligkeit Gottes. Und wir haben Beispiele im Alten Testament, Nadab und Abihu, die Söhne des hohen Priesters Aaron, die nicht in der richtigen, nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise vor Gott gekommen sind. Die haben nach ihrem eigenen Ermessen gehandelt. Und wir lesen, da Feuer kam vom Himmel und hat sie verzehrt. Hebräerbrief 12, Vers 31 haben wir gelesen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Hebräerbrief 10 hat uns gesagt, wenn wer Jesus verlassen, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Nicht irgendwelche Religiosität, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Leute, da ist keine Sicherheit in einer Religion ohne einen Mittler, der dir deine Sünden abnimmt, der dich heilig macht vor dem heiligen Gott. Es ist keine Sicherheit drin. Warum? Weil es von dir abhängig ist, dass du die Gebote hältst, dass du die Opfer darbringst, genau nach Vorschrift. Und wenn du einen Fehler machst, dann wirst du gerichtet. Da ist keine Heilsgewissheit in der Religion ohne Jesus, weil nur er hat unsere Schuld getragen. Juden haben keine Heilsgewissheit. Katholiken haben keine Heilsgewissheit. Das ist die Religion, aus der ich hervorkomme, mein Hintergrund. Hängt viel von dir ab. Gott gibt dir Gnade, aber dann musst du gucken, dass du rein genug wirst, dass du zumindest ins Fegefeuer kommst und dann wirst du nochmal gereinigt und vielleicht schaffst du es zu Gott, aber da ist keine Heilsgewissheit. Moslems haben keine Heilsgewissheit. Weißt nicht, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Du weißt nicht, ob Gott dich annimmt oder nicht. Und solche Menschen, solche unsicheren Menschen in ihrer Beziehung zu Gott, die sind weit offen für Manipulation. Und wenn du solchen Menschen sagst, der einzige Weg, sicher zu sein, ist, wenn du dich unter Andersgläubigen in die Luft sprengst, dann wirst du sicher in den Himmel kommen, dann wirst du Menschen finden, die das tun. Und wir können das denen nicht mal vorhalten. Ich meine, wer will nicht in den Himmel kommen? Willst du nicht in den Himmel kommen? Wir sollten weinen um diese Männer und Frauen. Sie sind betrogen. Sprengen sich irgendwo in die Luft, um in den Himmel zu kommen und wachen in der Hölle auf. Weil die Bibel sagt uns, kein Mörder wird das Reich Gottes erben. Und der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und wenn du mordest, dann bist du sein Kind. Nicht Gottes Kind. Aber denk nicht nur an Mord. 1. Korinther 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Der Maßstab ist Gott. Wenn du nicht so gerecht und so perfekt bist wie Gott, dann wirst du ohne Jesus nicht in den Himmel kommen. Dann wirst du sein Reich nicht erben. Das ist der Berg Sinai, das Judentum, jede Religion, wenn wir so sagen wollen. Wenn immer die Annahme bei Gott von dir abhängig ist, von dem, dass du dich selbst irgendwie annehmbar machst vor Gott, hey, das bringt, wie wir hier sehen, Dunkelheit und Entfremdung und Feuer des Gerichts und Ungewissheit und Furcht und Unsicherheit in die Beziehung zu Gott. Lass uns im Kontrast dazu den Berg Zion anschauen, den neuen Bund, den Jesus uns gebracht hat. Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. In Johannes 3, Vers 36 hat Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, das ist der neue Bund. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist Sicherheit, oder? 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 20. Dieser, Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also wenn du Jesus hast, wenn du dich ihm anvertraut hast zur Errettung von deinen Sünden, wenn du ihn als Retter, als Rettungsring ergriffen hast und dich ihm allein anvertraut hast, wenn dein Vertrauen von dir selbst weggesetzt hast und von dem, was du tust, Selbstgerechtigkeit, weggesetzt hast auf Jesus allein und das, was er am Kreuz für dich getan hat, allein, dann hast du Vergebung. Dann hast du ewiges Leben. Dann wirst du in den Himmel kommen. Dann hast du Annahme bei Gott. Das ist sicher. In Jesus Christus kannst du absolute Heilsgewissheit haben. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Predigt der Petrus und sagt, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Diesem Jesus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also, wenn du zu Jesus kommst, gibt es Gewissheit. Du wirst gerettet werden, du wirst Vergebung haben. Diese Heilsgewissheit hatte niemand im Alten Testament. Und die hat niemand ohne Jesus. Also es ist wunderbar, dass wir wissen können, dass wir in Jesus Christus erlöst sind. Dass wir in Jesus wirklich versöhnt sind mit dem Heiligen Gott. Und dass wir eine Beziehung haben können in ihm zu diesem wunderbaren, heiligen Wesen Gott. Dass sich unsere Beziehung zu Gott radikal verändert hat, dass wir von Feinden zu Freunden Gottes geworden sind. Und viel mehr noch, nicht nur Freunde, sondern seine Kinder. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk. Hey, du musst dich nicht in die Luft sprengen. Du musst nicht irgendwelche Ablässe kaufen oder Wallfahrten machen oder religiös sein. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich Jesus anvertrauen als seinen persönlichen Retter und Herrn. Er hat alles für dich getan, was du sowieso nicht tun konntest. Es ist der neue Bund. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, Gemeinschaft mit Gott, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung. Engel, die Gott dienen, und da ist eine Party im Himmel. Jesus hat gesagt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Also wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wirklich völlig im Himmel, da wird ein Fest sein, ein freudiges Fest. Lass uns weiterlesen, wozu wir noch gekommen sind. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist. Gemeinde, Gottes Gemeinde der Erstgeborenen. Erinnert euch, die Erstgeborenen sind die Haupterben. Esau hat sein Erbe verpasst, er hat es gering geachtet, aber wir haben ein Erbe erhalten. Wir sind Miterben mit Jesus Christus geworden, Erben Gottes von all dem, was er für uns hat. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gemeinde Gottes der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Im Himmel gibt es sozusagen bildlich gesprochen eine Haustür, wo dein Name draufsteht. Du bist im Himmel angeschrieben. Und Gott sagt, willkommen daheim. Du wirst angenommen sein, du wirst Erbe sein. Ihr seid gekommen. Das ist dir sicher in Jesus. Das ist eine Sicherheit, die wir in der Beziehung mit Gott haben. Vers 23. Und zu Gott, dem Richter aller. In Jesus hast du das, was die Versammelten dort um den Berg Sinai nicht hatten, was nicht mal die Priester im Alten Testament hatten, was der hohe Priester einmal im Jahr, aber auch nur aus einer gewissen Distanz hatte. Und das ist Zugang zu Gott. Das ist riesig. Zugang zu Gott. Menschen sind bereit dafür zu morden. Menschen sind bereit dafür zu sterben. Und haben es nicht erlangt. Aber wir haben es erlangt. In Jesus. Du kannst dich in Jesus Gott nahen. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat dir seinen Geist gegeben, der sagt, Abba, Papa. Und deswegen sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 4, im Vers 16, lasst uns nun mit Freimut, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Ohne Angst, ohne Unsicherheit. Was für ein Kontrast es ist zum Berg Sinai, der gesagt hat, bleib weg. Der Berg Zion, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, sagt uns, tretet herzu. Mit Freimut, mit Zuversicht, so wie ein Kind zu seinem Papa läuft und erwartet, dass der Papa es versorgt. Dass der Papa es annimmt. Gott hat Gnade für euch. Gnade, ein unverdientes Geschenk. Unverdiente Gunst, unverdientes Wohlwollen. Und hey, wenn du das kapierst, ich meine wirklich kapierst, nicht nur theoretisch, sondern hier im Herzen wirklich verstehst, dann ist dir hoffentlich klar, dass du einer der reichsten Menschen auf dieser Welt bist. Was gibt es Größeres? Was gibt es Größeres, als Zuversicht in der Beziehung mit Gott zu haben? Zu wissen, dass wir gerettet sind. Zu wissen, dass wir versöhnt sind und angenommen sind in Jesus. Das ist riesig. Also kommt mit Zuversicht zu eurem Vater. Lasst euch nicht verdammen. Lasst euch nicht fernhalten. Er sagt, kommt nahe. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus gestorben ist. Lasst uns mit Zuversicht kommen, aber lasst uns auch mit Ehrfurcht kommen. Weil wir wissen, dass Gott der Richter aller ist. Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter aller. Vers 23 weiter, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben, und zu Vers 23 weiter, Gott dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Also wir werden erwartet von allen, die im Glauben an Jesus gestorben sind und uns vorausgegangen sind. Petrus und Johannes und Paulus und Stephanus und Martin Luther und Georg Müller und die Christine Kappiger und alle anderen, die wir lieb haben, die in Jesus vorausgegangen sind. Alle die, die ihren Lauf vollendet haben und die uns sozusagen zurufen, hey, ihr schafft es auch. Haltet nur fest an Jesus. Also er sagt uns, ihr seid gekommen zum Berg Zion, das heißt erstens zum himmlischen Jerusalem, zweitens zu Engeln, drittens zur Gemeinde, viertens zu Gott, fünftens zur Gemeinschaft der verstorbenen Heiligen und sechstens zu Jesus, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Jesus ist der Mittler eines neuen Bundes, eines Bundes der Gnade, wo du nicht in Beziehung mit Gott stehen sollst durch Werke, durch das, was wir tun, sondern wo du in Beziehung mit Gott stehen kannst durch das, was Jesus schon für dich getan hat, weil er ein perfektes, sündenloses Leben für dich gelebt hat und an dein Kreuz gegangen ist. Und er auferstanden ist und er dir ewiges Leben mit Gott anbetet. Sein sündenloses, perfektes, heiliges Leben im Austausch gegen dein unvollkommenes, sündiges Leben. Und er vermittelt uns eine Beziehung mit dem heiligen, lebendigen Gott. Er versöhnt uns mit ihm. Wir sind gekommen zu seinem heiligen Blut der Besprengung. Auch ein Bild aus dem Alten Testament. Die heiligen Geräte im Tempel wurden zum Beispiel durch Besprengung mit dem Blut des Opfertieres gereinigt. Die Priester wurden gereinigt, Aussätzige wurden dadurch gereinigt. Das ist ein Bild für Sünde auch im Alten Testament. Also Jesu Tod an unserer Stelle reinigt uns von unseren Sünden. Zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels, war das erste Mordopfer in der Bibel. Das ist ein Beispiel für den alten Bund, für das Gesetz. Das Blut Abels schrie nach Rache zu Gott. Richte ihn, den Mörder. Aber als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er geschrien, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen, sein Blut ruft uns zu, es ist vollbracht. Er hat uns Versöhnung mit Gott gebracht. Allen die, die im Glauben es für sich persönlich annehmen. Und so schaut, wozu ihr gekommen seid. Schaut nicht zurück, sondern schaut auf das, was ihr in Jesus habt. Das ist tausendmal besser als das, was ihr früher hattet, was immer euer religiöser oder Selbsterlösungstrip war, bevor ihr zu Jesus gekommen seid. Tausendmal besser. Unendlich besser, was wir in Jesus haben. Also erster Punkt, haltet euch vor Augen, was für einen einzigartigen Segen ihr in Jesus Christus habt. Und jetzt zweitens sagt er uns, handelt dementsprechend. Weil so ein großer Segen hat auch eine große Verpflichtung. Vers 25. Seht zu, dass ihr nicht den abweist, der da redet. Lehnt nicht Jesus ab. wendet euch nicht von Jesus ab. Und jetzt haben wir eine Warnung. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, Mose, wie viel mehr wird wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, Jesus, der von den Himmeln her redet. Gott selbst hat durch Jesus unmittelbar zu uns gesprochen. Johannes 1, Kapitel 14, Vers 24. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sagt Jesus, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. In Lukas 10, Vers 16 sagt Jesus, wer mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Also du kannst nicht Jesus verwerfen und Gott gefallen. Jesus sagt, wer mich verwirft, der verwirft auch den Vater. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer das Gebot Gottes, das er durch Mose übermittelt hatte, brachte, wurde gestraft und gerichtet. Und er sagt uns hier, Kontrast, wie viel mehr werden die gerichtet werden, die Gottes direktes Reden durch Jesus Christus ablehnen, die den neuen Bund in Jesus ablehnen. Hebräerbrief 10 haben wir gelesen, wenn jemand Jesus verlässt, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Also erstens eine Warnung hier. Wie viel mehr verdient der Gericht, der Jesus verlässt, als der Gesetzesbrecher im Alten Testament? Aber dann zweitens auch ein Blick in die Zukunft. Habt eine weitere Perspektive als nur das Hier und das Jetzt und das Heute. Vers 26, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch die Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Als das Alte Testament gegeben wurde, gab es dieses Erdbeben und Finsternis und Feuer, das Ganze. Und vielleicht ist das hier eine Anspielung auf die Zerstörung des Tempels, des Alten Testaments. Und damit der alttestamentlichen jüdischen Religion, das ist 70 nach Christus, passiert, als die Römer den Tempel und die ganze Stadt zerstört haben. Der alte Bund hat mit einer Erschütterung begonnen, der alte Bund wird mit einer Erschütterung enden. Leute, wenn ihr auf das Judentum setzt, dann sieht es momentan verlockender aus, als für Jesus zu leiden vielleicht, aber ihr setzt auf ein sinkendes Schiff. Habt ein bisschen eine weitere Perspektive. Steigt nicht von dem sicheren Festland, das ihr in Jesus habt, in das löcherige Boot. Wenn ihr jetzt das Judentum wählt, dann werdet ihr mit ihm untergehen ins Verderben. Und das gilt für jede Religion ohne Jesus. Wenn du darauf setzt, auf Selbstgerechtigkeit letztendlich, das was Religion ist, dann wirst du untergehen. In Daniel 2, Vers 44, also er zitiert hier wieder Verse aus dem Alten Testament. Und in Daniel 2 wird uns gesagt, in den Tagen dieser Könige des Römischen Reiches wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Jesu Reich ist ein ewiges Reich. Alle anderen menschlichen Reiche werden untergehen, aber Jesu Reich wird ewig bestehen. Oder Jesaja 51, Abvers 6. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken, aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. fürchtet nicht die Schmähungen der Menschen und erschreckt nicht vor ihren Hohnreden. Also lasst euch nicht erschrecken, wenn Leute euch verfolgen und ausspotten und so weiter. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie Wolle die Schabe sie verzehren. Also recht eindrückliche Bilder hier. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen und mein Heil von Generation zu Generation. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Also hier die zweite Ermahnung. Setzt nicht auf das Vergängliche. Vergängliche wird zerstört werden, es wird vergehen. Wie der Name schon sagt, Vergängliche vergehen. Das Judentum wird vergehen. Zumindest das Alttestamentliche. Aber auch jetzt ganz große Bild betrachtet, diese Erde, dieses Irdische, das, was wir hier kennen, das wird vergehen. Und so die zweite Ermahnung ist, setz nicht auf das Vergängliche, setz auf das Unvergängliche, auf das Ewige. Das gilt für Religionen, worauf du vertraust. Das gilt aber auch für unser Leben ganz allgemein. Jesus hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf dieser Erde, die rosten, die zerfressen werden, die vergehen werden. Nee, sammelt euch Schätze im Himmel, die ewig bleiben. Auf gut Deutsch, lebt nicht für das Vergängliche, lebt für das Ewige. Alles das, was diese Welt hier anzubieten hat, es wird vergehen. Dein irdischer Leib wird vergehen. Und die Welt ist so verrückt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt. Wenn du die letzten Wochen so in den Zeitungen gelesen hast, was so abgeht, dieses eine Mädel aus Big Brother, die bei der 6. oder 7. Brustvergrößerungs-OP gestorben ist, und Steve Jobs, der Apple-Gründer, der seine Gesundheit aufopfert, um ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen, und Arnold Schwarzenegger, der gesagt hat, er hat seiner Familie Schaden zugefügt durch Vernachlässigung, um seine politische Karriere zu verfolgen. Schau mal das große Bild an, ist es das wirklich wert? Und welche Rolle hat Gott in dem Leben dieser Menschen gespielt? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht beurteilen. Aber was wir wissen, ist um uns selbst. Und wenn du dich selbst ansiehst, wenn du dein Leben ansiehst, mit wie viel Erschütterlichem und mit wie viel Unerschütterlichem baust du dein Leben? Wie viel Erschütterliches oder Unerschütterliches baust du in dein Leben ein? Wenn du fürs Vergängliche lebst, für dein Aussehen und die materiellen Dinge und das, was du hast und irdische Beziehungen, wenn du dafür lebst, dann heißt sterben, alles verlieren. Dann stehst du als nackter Loser da in der Ewigkeit. Aber wenn du für Jesus lebst, für sein Reich, wenn du Schätze im Himmel sammelst, einfach das, was du tust, für Jesus tust und lebst, um andere in Jesu Namen zu segnen, so sammelst du Schätze im Himmel, dann heißt sterben, gewinnen. Dann heißt das Leben Schätze sammeln und das Sterben alles gewinnen. Paulus hat es gesagt, im Philipperbrief hat er gesagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Und egal wie schwierig es ist, gerade in deinem Leben und egal was noch kommen wird, niemand kann dir deine Beziehung zu Gott in Jesus wegnehmen. Und niemand kann dir das wegnehmen, was du in Jesus hast. Das ist dir absolut sicher, das ist absolut beständig. Und auch wenn alles vergeht, wenn du stirbst, dein Leib zerfällt, diese Erde zerbricht und das Leben, wie wir es jetzt kennen, aufhört, unsere Beziehung zu Gott, unsere Errettung in Jesus, sein Himmel, den er für uns bereitet hat, es kann nicht erschüttert werden. Im Hebräerbrief 13, Vers 5 und 6. Denn er hat zu dir gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Sicherheit, die wir in Jesus haben. Schlussfolgerung und praktische Anwendung von dem Ganzen. Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Und seht wieder die Sicherheit in diesen Versen. Lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen. In Jesus empfangen wir das. Lasst uns dankbar sein. Bist du dankbar für das, was Jesus dir gebracht hat? Das ist, worum es eigentlich in unseren Lobpreiszeiten geht. Dass wir ihm unsere Dankbarkeit ausdrücken. Einfach Danke sagen. Danke, 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 dass du mich so liebst. Danke für deine Gnade. Für deine Geschenke, für deine unverdienten Geschenke in meinem Leben. Danke, dass ich gerettet sein darf. Danke für die Sicherheit in Jesus. Also erstens, lasst uns dankbar sein. Und dann zweitens, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Das ist, wie wir unsere Dankbarkeit vor allem ausdrücken. Dass wir ein Leben leben, das Gott gefällt. Dass wir ihm dienen. Dass wir Ehrfurcht, dass wir Respekt vor ihm haben. Vers 29, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, das die Ungerechten, und das sind alle ohne Jesus, im Gericht verzehren wird. Aber auch ein Feuer, das die, die auf Jesus vertrauen, reinigt. So wie Gold durch Feuer gereinigt wird und die Schlacke verbrennt, den Dreck verbrennt, reinigt Gott unser Leben. Das ist der Prozess der Heiligung, haben wir letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ein heiliges Leben ist nicht nur heil für uns, es ehrt und es gefällt auch Gott, und darum geht es in unserem Leben. Also, lasst uns dankbar sein. Lasst uns an Jesus festhalten und lasst uns dankbar sein für das, was er für uns gebracht hat. Und lasst uns unser Leben auf das Unerschütterliche aufbauen. Und mit unerschütterlichem Bauen. Mit einer ewigen Perspektive. Nicht nur wie Esau, so kurzfristig, ein paar Blähungen, ein bisschen Linsensuppe. Nee, langfristig. Unser geistliches Erbe nicht verschwenden. Unser Leben nicht verschwenden. Für das, was nicht bleibt. Lasst uns vorausschauen, nicht zurückschauen. Das Leben mit Jesus ist auf jeden Fall besser jetzt als die gute alte Zeit. Und Leute, das Beste kommt noch. Amen. Für die, die Jesus nicht haben, ist das der Himmel auf Erden. Leider Gottes. Für die ist es das Beste, was sie je erleben werden, weil auf sie wartet Hölle und Gericht. Für uns, die wir Jesus haben, egal durch wie schwere Zeiten du durchgehst, für dich ist das die Hölle auf Erden. Für dich wird es nur mehr besser. Für dich wartet Perfektion und perfekte Beziehung und absolute Freude, und er wird jede Träne abwischen und absolute Herrlichkeit, die er mit dir teilen wird. Und es ist dir sicher. Und du kannst dir auch gewiss sein, er wird dich nicht verlassen. Er wird bei dir sein. Du hast Zugang zu Gott. Also, lass uns an Jesus festhalten. Das ist die Ermutigung des Hebräerbriefs und die Ermutigung unserer Stelle hier einmal mehr. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesus, für das, was er für uns getan hat. Es ist wirklich so unglaublich, dass du uns so erlebst. Und Vater, ich möchte beten, dass wir nicht religiöse Leben leben, sondern dass wir Leben leben, die dich ehren, die dir einfach Freude machen. Dass es nicht um irgendwas geht, was wir tun, sondern dass wir einfach dankbar sind für das, was du für uns getan hast und aus Dankbarkeit, aus Liebe reagieren. Und Herr, gib uns Weisheit. Wir sind so leicht und so schnell eingenommen von dem Hier und Jetzt und unserem ganzen Zeug und all dem, was eines Tages verbrennen wird und vergehen wird. Ich bitte dich, lass uns all diese Dinge, die du uns geschenkt hast, als Ressourcen sehen, um himmlische, ewige Investitionen zu tätigen. Dass wir nicht Menschen sind, die selbstsüchtig für sich aufhäufen und immer mehr und für Zeug leben, sondern dass wir Menschen sind, die dich genießen und für dich leben zuallererst und dann, um andere zu lieben und anderen in deinem Namen zu dienen. Und hey, wenn du uns mehr gegeben hast, als was wir brauchen, dann hast du uns gegeben, um ein Segen zu sein für andere. Und wir werden beschenkt und belohnt in dem ganzen Prozess. Und hey, was für ein super Deal das ist. Und ich danke dir für die Gewissheit, die wir in Jesus haben. Danke, Herr. Lass uns stark sein in deiner Gnade, in deiner unverdienten Gunst für uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.